Ute Cohen ist Schriftstellerin und Journalistin. Die promovierte Linguistin und Kommunikationsberaterin war zunächst für Unternehmensberatung und eine internationale Organisation tätig. Im letzten Jahr erschien bei Reklam ihr Buch »Der Geschmack der Freiheit – Eine Geschichte der Kulinarik«. In dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, wollen wir mit ihr herausfinden, ob Kochen eine Kunstform darstellt und ob die Kochkunst einen Beitrag zur gesellschaftlichen Transformation leisten kann. Mein Name ist Thorsten Fremer.
Und mein Name ist Alexander Dutkin.
Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Ute, schön, dass du da bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Wie immer fangen wir mit der Biografie an und sind ja erstmal neugierig, wie bist du zur Kunst gekommen? Du bist ja auch, haben wir eben gehört, als Schriftstellerin tätig, schreibst Romane, aber hier speziell natürlich auch, wie bist du auf die Kulinarik gekommen?
Ja, das liegt an meiner kuriosen Kindheit, und zwar an einer Kindheit, die geprägt war, einerseits von einer seltsamen intellektuellen Fülle und aber gleichzeitig von einem finanziellen Mangel. Das heißt, ich stamme aus einer Arbeiterfamilie, die aber ganz untypisch ist, denn mein Vater war ein begeisterter Russland-Fan, vor allem ein Fan der russischen Literatur. Und also ich bin mit russischen Märchen aufgewachsen, mit Dostojewski, Tolstoi, Gogol. Und was passiert in der russischen Literatur? Da wird natürlich auch immer viel gespeist oder viel gedarbt. Und bei Tolstoi zum Beispiel, das ist so ein zärtliches Einverleiben der Nahrung, bei Dostojewski dagegen sowas Gewaltsames fast, ein Schlingen. Und das hat mich natürlich auf dieser Ebene schon fasziniert. Und gleichzeitig aber dann dieser Mangel, das heißt, also ich bin da so auf dem Dorf auch rumgestreift, über die Wiesen gestromert und über den Friedhof, der mich besonders fasziniert hat, der gleich neben dem Kindergarten lag. Und da hat man dann so Dinge entdeckt, wie zum Beispiel auf der Wiese den Sauerampfer, und das ist natürlich was, das prickelt, das ist besser als Ahoi-Brause. Oder man auf dem Friedhof dann eben so die Taubnesseln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das sind so weiße Blüten und man saugt die dann so aus und das ist so ein kleiner süßer Kick und die verbergen sich aber oft auch zwischen Brennnesseln. Also das heißt, ich habe schon früh erkannt, dass das Deliziöse, das Köstliche immer auch mit einer gewissen Gefahr verbunden ist und mit einem Unterscheidungsvermögen und dass die eigene Kenntnis des Guten immer auch durch die Literatur bereichert wird. Also diese zwei Bereiche.
Also auch durch die Kunst?
Ja, natürlich. Zur Kulinarik. Ja, also ich meine, die Kulinarik ist eine Kunst. Es sei denn, man geht davon aus, dass die Kunst reine Politkunst ist oder reine Funktion. Und das natürlich, also ich meine, da sind wir uns einig, oder? Dass das nicht so ist. Also wenn ich koche, dann gestalte ich etwas, dann habe ich zu tun mit Realia. Also das heißt, ich muss mich mit der Materie auseinandersetzen, mit einer Materie, die nicht einfach bloße Materie ist, sondern auch symbolgeladen. Also da steckt immer auch eine Geschichte dahinter. Und die kommt da schon, scheint auf, auch mit der eigenen individuellen Lebensgeschichte, aber auch natürlich der Kultur, in der diese Kulinarik stattfindet. Und die Gestaltung der Realia, die wirkt sich natürlich wieder aus auf die Gedanken. Das entwickelt sich weiter. Also es ist so eine gegenseitige Wandlung. Also Kulinarik ist so ein Katalysator für Wandel und gleichzeitig wirkt das aber auch wieder zurück. Und das ist für mich das Besondere und das Besondere auch, was das Künstlerische ausmacht. Sie ist resilient. Kulinarik ist resilient gegen Vereinnahmung. Und das finde ich was ganz Fabulöses und das brauchen wir auch alle gerade.
Vielen Dank, wir sind schon mittendrin. Ich würde noch einmal auf das Biografische zurückkommen, weil wir auch über Wirtschaft sprechen wollen. Und du hast ja dann dich nicht, also obwohl du sofort fasziniert warst, und Kulinarik ist ja sowieso was, was einen, also Essen begleitet einen ja immer. Du hast aber auch Verbindungen zur Wirtschaft, beziehungsweise hast auch, glaube ich, als Beraterin gearbeitet. Vielleicht kannst du das nochmal kurz skizzieren, damit wir so das Bild von dir sich vervollständigt.
Ja, das ist natürlich auch eine sehr witzige Geschichte, denn ich habe ja Linguistik studiert und Geschichte und war natürlich in der philosophischen Fakultät. Und was hasst man da? Man hasst nichts mehr als die Wirtschaft natürlich. Das ist ja der Gegner, ne? Und dann war ich aber in der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Also von Anfang an bin ich da gefördert worden. Und nach meiner Promotion war ich dann eingeladen auf so ein Berufsfindungsseminar. Und dort habe ich dann bei McKinsey in so einer Case Study teilgenommen für Brillenfassungen. Und irgendwie habe ich da so abgefahrene Ideen eingebracht, so haben die das wohl empfunden, dass ich danach dann die Karten von den McKinsey Principles plötzlich in der Hand hatte und war dann eingeladen eben zu diesen Seminaren. Dann war mein Kontakt zur Wirtschaft da. Und ich bin aber, was noch stärker ist als meine Abwehr von etwas, ist meine Neugier. Also habe ich mich da auch drauf eingelassen. Bin dann nach der ersten Runde bei McKinsey rausgeflogen, weil mir das dann schon wieder zu langweilig war, so eine Case Study nach dem Schema durchzuziehen, sondern ich habe das ein bisschen modifiziert, was auch so typisch für mich ist. Und dann bin ich aber bei Etty Kearney gelandet und habe dort dann eben die Communications eben auch gemacht, was mich sehr interessiert hat, wie man Leute überzeugt, wie kannst du die tatsächlich dazu bringen, dass sie ein Projekt abnehmen, kaufen, und bin dann auch in dieses Change Management mit reingekommen. Ne?
Ja, sehr spannend. Und jetzt hast du uns ja schon so ein bisschen vorweggenommen, wie du zur Kulinarik initial gekommen bist, schon sehr früh. Dann warst du, wie du gerade beschrieben hast, sehr viel in der Wirtschaft unterwegs und bist dann jetzt aber wieder mit deinem neuen Buch Der Geschmack der Freiheit zur Kulinarik gekommen. Deswegen quasi die erste Frage, wie kam dann wieder dieser Wechsel, beziehungsweise du machst auch schon seit mehreren Jahren, ja, schreibst wieder seit mehreren Jahren. Und als Anschlussfrage, was hat Freiheit denn eigentlich mit Kulinarik zu tun? Du hast es gerade schon angerissen, aber da können wir jetzt tief einsteigen.
Also ich schreibe ja schon etwas länger. Ne? Ich habe ja jetzt also diese Schreibphase meines Lebens mit den Romanen begonnen. Ne? Und mit Satans Spielfeld und Poor Dogs, Falsche Garten. Ein Gesprächsband habe ich auch gemacht mit Ingrid Cavan. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsstest du mal was machen zu einem Thema, das sich dein Leben lang schon beschäftigt oder fasziniert. Und das ist nun mal die Kulinarik. Und dann habe ich Reklam so das Thema angeboten. Und man sagte mir schon, also im Freundeskreis, das wird wahrscheinlich das verrückteste Sachbuch, das Reklam bisher so gemacht hat. Aber die waren da doch sehr aufgeschlossen und haben sich drauf eingelassen. Außer, und da komme ich jetzt zu deiner zweiten Frage, was hat denn das überhaupt jetzt also mit Freiheit und Kulinarik, wie ist das verbunden? Das haben sich natürlich auch die Kollegen bei Reklam gefragt, als ich gesagt habe, ich möchte das Buch nennen, Der Geschmack der Freiheit. Dann hieß es, wie, was? Also ich meine, so ein Abstraktum wie die Freiheit, wieso kann die denn überhaupt schmecken? Ich habe gesagt, ja, das ist ja das Besondere am Geschmack, dass der Geschmack eben zwei Ebenen hat. Einerseits ein intellektuelles Unterscheidungsvermögen, andererseits aber eine Sinnlichkeit, auf der Zunge tatsächlich etwas zu erkosten. Und das kommt bei uns, also in unseren Kulturkreisen, etwas zu kurz. Und das wollte ich dann eben ausarbeiten. Ne? Wie kann man die Freiheit nicht nur intellektuell erfassen, sondern auch gustativ?
Dann wäre für mich, ich habe eine dritte Freiheit rausgelesen, zumindest auch wenn wir keine Buchbesprechung machen wollen. Du beginnst ja die Geschichte eigentlich mit der Französischen Revolution und den dem Bürgertum, was den Adel nachahmt und den vielen arbeitslosen Köchen, die sozusagen nicht mehr für den Adel gearbeitet haben. Und da ist ja auch ein neues Freiheitsgefühl letztlich entstanden.
Ja, natürlich. Also Revolution bedeutet natürlich auch, dass man auch andere Formen des Miteinanders erprobt. Und zu diesem Miteinander gehört natürlich auch, wie speise ich? Wie spreche ich über Essen? Was lege ich ab? Muss diese Revolution einen radikalen Bruch darstellen? Das hat es natürlich, jeder weiß, dass die Französische Revolution in einer Schreckensherrschaft geendet hat. Aber nicht geendet. Ich meine, es war ein Teil davon. Und dann natürlich kennen die Geschichte, aber man muss auch überlegen, was kann ich übernehmen? Und das ist das Besondere an der Französischen Revolution, dass diese Leute die Chance genutzt haben, was eigentliches Eigenes aufzubauen, zum Beispiel auch die Wahlfreiheit bei Tisch, die Speisekarte, eine andere Art zu servieren. Aber gleichzeitig, und es zeigt sich zum Beispiel im Sprechen über Kulinarik, also in der Restaurantkritik, das finde ich besonders faszinierend, da hat man sehr viel vom Vokabular auch des Adels aufgenommen. Und das finde ich zum Beispiel auch spannend, wenn wir heute über Transformation sprechen oder über Wandel, dass wir nicht immer alles automatisch von uns weisen müssen, sondern dass wir auch sagen können, mein Gott, gibt Best Practices beim Adel auch. Also nehmen wir das doch auf und schauen, wie wir das integrieren können in unser Konzept.
Ich würde ganz gerne in diese in den transformativen Aspekt einsteigen, aber eine Sache interessiert mich doch noch rein quasi technisch. Jetzt wird der im Buch wahnsinnig viel rezipiert und sehr viele verschiedene Geschmäcker beschrieben. Und ich frage mich, wie funktioniert dieser Entstehungsprozess? Kochst du währenddessen? Bist du in Archiven und beliest dich sozusagen zu der Historie der Kulinarik? Und wie kommt man eben auf diese ganzen feinen Details? Ist das aus deiner Vergangenheit vieles, was du aufsaugst?
Das ist das Stichwort Vergangenheit und das zweite Stichwort ist Neugier. Ich meine, ich bin jetzt immerhin schon 58 Jahre alt und da habe ich genügend Files in meinem Leben geöffnet, ne? Also, und das ist tatsächlich so, dass ich immer irgendeinen File aufhab und dann überlege, oh, da fällt mir jetzt was ein oder eine Episode oder dann diese Sache auch, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, mit dieser dekadenten Hinterzimmergeschichte. Diese Leute, die wirklich, also die edelsten Weine, also 1966er Chateau Lafite irgendwo auf der Schwäbischen Alb verkosten. Und das sind dann so Episoden, die mir kommen, also überall, wo ich schon mal eingeladen war. Und das ist ja so spannungsreich, das ist so wahnsinnig kontrastreif. Also wie gesagt, von der Taubnessel zu Chateau Lafite, das könnte man so sagen. Und diesen Spannungsbogen, der fließt dann hinein. Aber wenn ich so ein Buch konstruiere, dann habe ich eigentlich so das Konzept ziemlich schnell. Dann überlege ich mir, was ist der Ausgangspunkt, was ist die These? Und das ist meine Beratungsarbeit, die ich früher gemacht habe, ne? Ich arbeite immer top-down, ja? Und habe da einen Punkt und dann fächere ich das eben auf, ne? Dann gibt das so einen Baum und verschiedene Thesen und fange an zu schreiben. Aber da lasse ich mich dann schon drauf auch ein, dass ich mal so ein paar Abzweigungen nehme. Ne? Das muss natürlich sein.
Bevor wir in die Transformation einsteigen, würde ich doch noch einmal zurückkommen auf das, was du eben schon mal angedeutet hast, den Kunstbegriff. Kochen ist ja, du hast ja gesagt, wir sind uns ja einig, ist ja auf jeden Fall eine Kunst. Aber wenn man so drüber spricht, es taucht ja wenig in den üblichen Kunstzusammenhängen auf. Oder man sagt, Kochen, das tun wir doch immer, aber es ist ja was sich wiederholt, was sich nicht erhält, es ist kein Kunst. Wie würdest du widersprechen?
Ja, würde ich schon widersprechen, denn gerade in jüngeren Projekten kommt doch der nicht nur der Kochkünstler, sondern auch der Kunstkoch vor. Also vor allem, was die performative Kunst betrifft, dass man zum Beispiel, wie gestalte ich so ein Gastmahl? Also wenn man jetzt ein populäres Beispiel nehmen möchte, also bei den Olympischen Spielen jetzt zum Beispiel, ne, wie zum Beispiel das Abendmahl rezipiert wurde oder sowas. Ne? Das ist jetzt populär, aber das gibt es natürlich auch in anderen Kontexten. Oder dass man da so eine sensorische Verschiebung versucht, dass man sagt, also wir lenken jetzt mal ab von unserer intellektuellen Rezeption auf die Zunge, auf die andere Sinnesorgane. Und das ist ja das Spannende am Kochen, dass da alle Sinne herausgefordert werden. Also zum Beispiel auch das Gehör durch das Brutzeln, ja, oder auch Riechen, Sehen, alles zusammen. Und dieser berühmte Koch Hervé Thys, der Molekularkoch, der hat ja so eine schöne Trias, so eine heilige Trias erfunden, was für ihn eigentlich Kochen ist. Und das ist natürlich, also für ihn Liebe, Kunst und Technik. Und was passt besser? Ich meine, genau das ist es. Wir nehmen immer nur eins raus, greifen eins raus oder identifizieren etwas. Und wie kann man das Liebe und Technik da zusammenbringen? Ja, Liebe. Liebe, das ist, wir haben eine Begeisterung für etwas. Aber Begeisterung allein hält nicht lange vor. Kennen wir alle auch aus der Liebe. Ne? Man braucht schon ein bisschen Beharrlichkeit auch, um dann was aufzubauen eben. Ne? Und die Kunst eben auch. Und dieser Hervé Thys, das ist sowieso, also für mich so ein Rebell, weil er sich überhaupt nicht von irgendwas vereinnahmen lässt. Also sagt, nee, er ist ikonoklastisch und er hat keine Vorbilder und er hat seine Staatsbürgerschaft und die ist aber nicht die des Geldes. Und er hat bei Derrida Seminare besucht und gleichzeitig ist er Physikochemiker. Und solche Gestalten, die faszinieren mich, ne? Die sind aber ein bisschen verschwunden in unserer allgemeinen Kenntnis vom Kochen. Oder viele kennen den gar nicht. Also es lohnt sich eine Wiederentdeckung. Das habe ich auch versucht jetzt in dem Buch. Ne?
Ja, Wiederentdecken ist ein gutes Stichwort. Denn wenn wir gleich darüber sprechen, was kann Kunst heute vielleicht zur Transformation und was kann das Essen und die Kulinarik und Köche und Künstler, Köche als Künstler dazu beitragen, lohnt es sich, glaube ich, mal so eine kleine Reise in die Vergangenheit nochmal zu machen, weil du viele Sachen ausgegraben hast. Und da vielmehr als erstes bin ich hängen geblieben bei Filippo Tommaso Marinetti, der Begründer des Futurismus, der ja für den war Denken, Träumen, Handeln abhängig davon, was man denkt und isst. Und das liest sich ja skurril, aber für ihn war ja unumgänglich, dass der Umsturz, die Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse total technikbegeistert, innovationsbegeistert über die Küche gehen muss zum Beispiel. Und das hat ja ganz konkrete Vorschläge gehabt. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen erzählen oder teilen.
Also, das fängt schon mit diesem Stichwort an. Basta con la pasta. Also er war ja gegen diese verweichlichten Männer, die Pasta verschlingen, essen. Und nein, wir brauchen harte Nahrung. Wir brauchen etwas, das man sich einverleiben kann und dadurch transformiert wird. Davon ging er aus. Ne? Also ich meine, gegen diese Pasta-Abneigung, da gab es natürlich dann sofort eine Rebellion. Die Italienerinnen in Napoli haben den Aufstand geprobt. Ne? Es gab Pasta entflammte Briefe. Bis in die New York Times ging das dann eben auch, ne? Also gegen Marinetti. Aber er ging eben davon aus, dass dieses neue technische Zeitalter auch einer anderen Kost bedarf. Und die hat er dann auch ganz klar strukturiert oder etwas. Er wollte die Disruption, diesen Begriff, den wir zurzeit auch oft verwenden, die sah dann bei ihm so aus, dass er zum Beispiel dann eine gehäutete rohe Salami in Espresso serviert hat mit einem kräftigen Schuss Kölnisch Wasser. Also mir hat neulich ein Freund gesagt übrigens, er hat neulich mal Kölnisch Wasser getrunken, hat es einfach mal probiert und es war köstlich. Also sollte man vielleicht tatsächlich mal, jetzt nicht gleiche, also die Kombination ist nichts für mich, ne? Oder dann eben auch es ist so ein Ritual. Also überhaupt das Ritual beim Kochen wieder zu entdecken, das war so eine Überspanntheit bei ihm natürlich und nicht unbedingt auf das Verwöhnen der Papillen ausgerichtet, aber auf das Ritualhafte. Also, dass man etwas berührt, dass Parfum versprüht wird, dass Wagner-Klänge im Raum schwingen, all diese Dinge, das hat er eingeführt. Ne?
Also Essen als Gesamtkunstwerk,
genau.
Taktil.
Jetzt sehen wir eigentlich an dem Beispiel, dass Kulinarik definitiv in die Gesellschaft eingreifen kann, sie erschüttern kann auf eine gewisse Art und Weise und deswegen vielleicht wirklich zu dem quasi nächsten Kapitel jetzt. Wie kann Kulinarik wirklich in unsere heutige Gesellschaft auch eingreifen? Es gibt ja sehr, sehr viel funktionsgetriebenes quasi Essen, würde ich sagen, wenn man jetzt in den Fastfood-Ketten guckt, die sich weit und breit schon lange verbreitet haben. Und was sind vielleicht Modelle? Es gibt genauso Fine Dining, ja, das, was auch teilweise sehr überstumpft ist oder sein kann. Und was sind Modelle, wo du sagen würdest, das sind vielleicht wirklich kulinarische Modelle, die wir in unserer Gesellschaft mehr praktizieren sollten, die vielleicht auch diesen Ritualaspekt haben, die uns eben über wirklich den Geschmackssinn hinaus vielleicht auch inspirieren?
Also ich möchte kein Modell propagieren. Wenn die Kulinarik etwas bewirken kann, dann ist es der Prozess. Der Prozess des Kochens, dass man da reinguckt und schaut, wie gehen die Leute vor. Und da stellt man fest, dass eben, was ich vorhin erwähnt habe mit dieser Resilienz, ja, dass die sich nicht vereinnahmen lassen. Die gucken nicht, brauche ich jetzt da eine Quote, sondern die nehmen Leute in ihr Team auf, die einfach gut sind. Und sie sagen auch nicht, oh nee, wir lieber anti-autoritär und nicht so diszipliniert. Die brauchen die Disziplin. Wer kein Zeitbewusstsein hat und keine Disziplin, ich meine, der wird uns garantiert nichts Gutes auf den Teller zaubern. Und das wissen die Leute. Und sehr gut dargestellt ist das zum Beispiel in The Bear. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Das ist eine Serie, also führt jetzt so weit, das auszuführen, aber da geht es wirklich um ein diverses Team. Und die kommen aus allen Richtungen und ganz unterschiedliche Herkünfte, aber sie müssen alle eine Kochschule trotzdem besuchen, weil sie wissen, nur dadurch können sie tatsächlich ihr Ziel erreichen, tatsächlich höchste Qualität oder das ganz Besondere oder ihre Träume zu verwirklichen und dass sie nicht einfach nur bei Schäumen bleiben dann, ne? Wo die ja auch was Gutes an sich haben, ne? Wie man eben an der spanischen Molekularküche sieht. Aber das ist etwas, also dieser Prozess, der eine Resilienz zeigt. Davon könnten wir uns inspirieren. Und natürlich, dass es nicht darauf ankommt, wie das bei uns ja derzeit der Fall ist, auf die Sprecherposition, auf die Position dessen, der etwas macht, sondern auf das, was gemacht wird. Also, dass man sich refokussiert auf das Gesagte beziehungsweise das Gemachte. Weil diese Fokussierung auf die Sprecherposition, die hat auch immer etwas Autoritäres. Und das wird zum Beispiel in der Kulinarik gerade auch ein bisschen abgelegt. Also sieht man an Leuten wie zum Beispiel Stefan Henschel, ne, der lange das Cookies Cream gemacht hat und der immer von der Küche sprach. Also der hat nicht diesen ausgelutschten Teambegriff oder seine Brigade, ne, das kommt ja auch vom Militärischen her, eben in dieser Küchenorganisation, diese Straffheit von Escoffier, sondern man erprobt da auch andere Formen der Zusammenarbeit, der Wertschätzung und auch Stefan Henschel, den ich wirklich gern mag, weil das so ein lieber Mensch ist auch und auch so ein Neugieriger, der hat nämlich auch keine Hemmungen, dann mal was ganz anderes zu machen, beim Burning Man Festival dann plötzlich sich mit Event-Gastronomie auseinanderzusetzen, wofür für sich viele ja auch dann zu fein sind oder die sehen das als ein minderwertiges Genre an. Ich mag lieber Leute, die zeigen, man kann über die eigenen Grenzen hinausgehen, über die gesellschaftlich gesetzten und man kann einfach mal was ausprobieren, dieses Experiment, ne? Resilienz und Experiment zum Beispiel. Diese beiden Faktoren würde ich auch sagen, dass man das im Prozess des Kochens und des Miteinanderkochens kennenlernen und erproben kann und sollte.
Der Prozess des Kochens wird ja gefühlt immer von immer weniger Menschen selber betrieben. Und man geht ja auf der einen Seite viel essen, auf der anderen Seite gibt es ja gerade diese Instagramisierung, also diese Frage, ist es Instagram oder ist es zum Essen, findet man häufig. Auf der anderen Seite sprichst du oder zitierst du ja auch den Patisserie, ja, wie heißt er? Patissier, also Cedric Grolet, ja, der Patissier, ja, ein Instagram-Patissier, ja, ja, genau, Star ist und sagst, er ist ein Symbol für Klassengrenzen zu überwinden durch den Glauben an die Kraft der Ästhetik. Wie meinst du das? Das fand ich nämlich stark, auch in unserem in unserer Hinsicht. Was macht der und welche Kraft siehst du da?
Na, ich meine, Cedric Grolet kommt ja auch aus einer einfachen Familie, wie man zu sagen pflegt, ne? Und immerhin ist er nicht nur zum Instagram-Star, sondern ich meine, einem der besten Hotels, in mehreren Spitzenhotels tätig, im Meurice in Paris. Ne? Er hat packt seine wunderbaren Sportwagen, dann Place Vendôme in der Garage. Ja, also ich meine, das sind so Nebenaspekte. Aber er ist eben auch so, dass er einerseits das Natürliche schätzt, den wahren Geschmack der Frucht, also auf den der Erdbeeren seiner Kindheit zum Beispiel, aber dann diese herrlichen Trompe-l'œil-Früchte macht, die er gestaltet, die er so gestaltet mit Creme und mit verschiedenen Schichten, dass sie der natürlichen Frucht ähneln. Und das ist zum Beispiel, wenn man das macht, dann muss man eine Kenntnis haben von der französischen, von der italienischen Kulinarik, wo das schon vor Jahrhunderten von Jahren praktiziert wurde. Also, dass man versucht, etwas der Natur nachzuahmen oder das macht er also mit dieser Ästhetik. Und gleichzeitig hat er aber noch diese Hemdsärmlichkeit, dass er zum Beispiel da steht und dann in diesen Bottichen walkt und mit seinen Armen. Und das ist immer so eine spaßige Männlichkeit, weil er hat da sichtliches Vergnügen daran, eben auch diese an seiner Tätigkeit. Das ist sein Erfolg, aber gleichzeitig hat er nach wie vor Lust an dieser Sache. Das ist, er geht spielerisch mit den Dingen darum.
Und er verkauft auch Dinge teuer und verschenkt, oder?
Ja, aber sehr wenig.
Sehr wenig. Also, nur noch.
Also bei Cedric Grolet, ich habe jetzt an Weihnachten, habe ich dann so einen kleinen Kakao gekriegt, weil wir was bestellt hatten, abgeholt haben oder sowas. Aber nee, das ist natürlich, das ist schon für die Show, ne?
Das ist schon, ne?
Ja, ja, klar.
Trotzdem fand ich sehr spannend, dass du ja auch da den künstlerischen Prozess siehst und sagst, das ist ja ein Teil auch wieder der Verzauberung der Welt. Also wenn ich sie auf der einen Seite ja heutzutage in alles zerlege und in seine molekularsten Bestandteile und ich schaffe dann mit diesen Trompe-l'œil Esswaren zum Beispiel eine Illusion wiederum, die das Ganze ja wieder von neu auf verzaubert. Da steckt doch auch eine Kraft drin.
Ja, und das ist ja gerade sehr à la mode in Frankreich. Also es gibt eine Ausstellung im Marmottan-Monet-Museum über Trompe-l'œil. Und darüber habe ich gerade einen Artikel geschrieben übrigens, also über Trompe-l'œil-Pâtisserie. Und habe bei der Gelegenheit auch eine andere tolle Trompe-l'œil-Pâtissière getroffen, Colline Doucin aus dem St. James in Paris, die den berühmten Kamin des St. James Restaurant nachbildet in Form von verschiedenen Cremes und mit Mini-Holzscheiden aus Trüffel und so. Und das ist einfach, es gibt eine Faszination, eine Lust an dieser köstlichen Täuschung.
Das ist spannend. Brauchen wir nicht noch mehr Lust, Umgang, spielerisch, Humor? Es gibt ja so viele Arten, wenn man zurückguckt. Du hast ja auch den Daniel Spurry zum Beispiel zitiert in deinem Buch, der mit dieser Eat-Art ja, der hat als Künstler selber ein Restaurant betrieben, über 13 Jahre, glaube ich, in Düsseldorf. Die Kunstwerke selber, also die leer gegessenen Tafeln wurden ja dann selber zu Kunstwerken. Aber es ist ja immer auch ein sehr spielerischer, humorvoller Umgang und fehlt uns der Humor gerade oder wie kommen wir dahin? Denn in der Einleitung deines Buches hast du ja diesen von mir auch sehr geschätzten Satz, dass du vorschlägst, die Restaurants als Orte des gesellschaftlichen Austauschs und des utopischen Denkens wiederzubeleben.
Und Schmeckens. des utopischen Denkens und Schmeckens, das interessiert mich. Ja? Beides eben. Wir brauchen das auf der Zunge, wie eingangs erwähnt, eben mit diesem Geschmack, der diese Doppelsinnigkeit hat. Ne? Also Spörri war übrigens auch in dieser Ausstellung, ist da zu sehen im Marmotto Monet unter Trompe-l'œil. Auch interessant, ne? Mit seinen Fallenbildern. Ja, wir brauchen Humor, definitiv. Oh, das klingt wieder so wie so ein Manifest, ein Manifest für Humor. Nein, ich bin absolut gegen Manifeste. Nein, aber ich bin gegen die Lollipopisierung der Gesellschaft. Ne? Also das ist auch wieder so eine Infantilisierung. Es muss mal alles serviert werden in Form von einem Lollipop und man muss dran lecken können. Und das ist jetzt auch nicht das, was ich drunter verstehe unter Humor. Aber schon nicht diese Bierernst soll es nicht sein. Ein bisschen mehr durchbrechen könnte man das schon. Ja.
Ist Bier ernst auch immer elitär? Also das war jetzt noch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Inwieweit sind denn jetzt diese ganzen komplexen kulinarischen Unterfangen auch oft vielleicht, finden die in einer sehr elitären Welt statt, ja, Fine Dining oder wie auch immer, ist ein Zugang eher für Menschen, die vielleicht viel Zeit, viel Geld mitbringen. Und ich verstehe dich aber so, dass du sagst, dass wenn es ein gesellschaftlicher Prozess sein soll, dann ist es auch so, vielleicht sogar auf Basis deiner Biografie, dass es eben ein gemeinschaftlicher Ort ist, an dem alle zusammenkommen.
Ja, aber jetzt nicht so im Sinne von einem Frühsozialisten Charles Fourier, der da seine Riesentafeln hatte und dann die Gesellschaft Harmonie da kreieren wollte mit seinen Phalange, wo dann so und so viele Leute sitzen und damit ihnen Leidenschaften ausgelebt werden, obwohl mir das natürlich schon gefällt. Ne? Weil er ist schon einer, der gesagt hat, dass die Gesellschaft durch die Leidenschaft eben auch geformt werden kann. Und da unterschied er sich ja total von den anderen Frühsozialisten und auch von den Kapitalisten und von den Calvinisten, vor allem auch den Naturcalvinisten, sondern da ist eine Sinnlichkeit drin. Ne? Da knallen die Champagnerkorken und dann der Pastetenwettbewerb wird gefeiert. Ob das jetzt ein Substitut sein kann für Kriege, ist wieder eine andere Sache, so wie er sich das vorgestellt hat. Ne? Ja, aber du sagst, das Elitäre. Ich finde, das Elitäre, das findet sich vor allem auch in Bereichen, wo die Leute verbiestert versuchen, intellektuell zu sein. Wo sie so wahnsinnig Angst haben, mal einen Fehler zu machen. Und wo sie so wahnsinnig Angst haben, dass sie als nicht intellektuell gelten könnten. Also man kann ja auch sagen, zum Beispiel in meinem Buch, ja, was hat jetzt da diese Anekdote da zu tun? Oder ist es nicht ein bisschen zu, dieser Plauderton oder so, ne? Das ist das Verbindende, dass wir das auch immer wieder mal so eine köstliche Episode brauchen oder damit wir uns einklinken können. Jeder kann sich auch mal ausklinken. Ne? Wen Kulinarik und Erotik am meisten interessiert, bitteschön, kann man gerne als Amuse-Bouche haben. Also man kann das hier verzehren, wie man möchte. Also man kann an diesem Buffet schnabulieren, wie man will. Und das ist mir ein Anliegen, dass wir nicht so verbohrt mit den Themen umgehen. Wenn die einen sich wirklich in exklusiven Restaurants treffen, natürlich, das ist doch das Tolle, dass wir diese Vielfalt haben. Aber bitte nicht so dieses Bashing und das alles verdammen. Wenn jemand Fastfood liebt, warum denn nicht? Ja? Also es hat alles seine Berechtigung. Was mir nicht gefällt, ist, wenn es dann zu so einem Einheitsbrei verkommt. Oder wenn so eine Dominanz von einer Richtung besteht, dann muss die auch mal wieder aufgelöst werden. Die muss herausgefordert werden, damit es eben zu einer Disruption ist gar nicht so schlecht. Also es muss einfach mal etwas anderes ausprobiert werden und dann schaut man, wie sich das wieder einfügt und was daraus entsteht. Das ist das Reizvolle.
Um es mit der Wirtschaftswissenschaft zu sagen, die schöpferische Zerstörung. Ja, das passt ja gut.
Genau. Deswegen interessiert mich ja auch die Molekularküche so. Abgesehen davon, dass die eben auch viel mit so dem Märchenhaften, mit dem Feenhaften zu tun hat. Ne? Mit dem Mandelmilchsee von Tschaikowski. Ja, die Konfitürenburg. Ist ja alles kreiert worden.
Ist alles kreiert worden, weil man sich ja im Grunde gelöst hat, ne, von den Formen, die es gab und neu zusammengefügt hat. Das war, glaube ich, das Restaurant El Bulli, über das du auch schreibst. Ich fand aber die Frage gerade mit dem Elitären und wenn wir über Transformation und Gesellschaft sprechen, schon spannend, weil du auch Barzom Brock zitierst mit dieser Aufhebung der Unterscheidung als ästhetische Strategie. Und da scheint mir diese Lockerheit, fand ich, schon spannend, oder?
Wie, was für eine Lockerheit?
Also die Frage ist doch, ob man das aufgibt, bestimmte Konventionen zu haben und Konventionen aufhört, oder verliert man nicht dadurch auch gerade wieder eine Vielfalt? Also das ist so ein bisschen ambivalent. Trotzdem sehe ich da eine große Kraft natürlich drin, in dem, was du selber vorschlägst, die Restaurants als Orte von Diskussionen, von Treffen, von Ausprobieren, von Lust, von weniger ernsthaft zu sehen.
Okay, soll ich jetzt mit einem Klischee antworten? In jedem Verlust birgt sich auch ein Gewinn oder wie auch immer, ne? Nein, aber natürlich, wenn was verloren geht, ja, das ist bedauerlich, aber es entsteht immer auch wieder etwas Neues. Und das ist doch, es ist ja nicht nur ein selbstläufiger Prozess. Es liegt ja an uns, ob wir etwas aufgreifen, ob wir wieder in der Vergangenheit stöbern oder graben, wie du es vorhin genannt hast, und dann eben wieder integrieren und dann was Neues konstruieren dabei, ne?
Aber wenn ich die richtig verstehe, ist doch das Aufheben, also das selber Ausprobieren, ne? Da steckt ja eine große Kraft drin, selber vielleicht auch Geschmack auszubilden, selber selbstbewusster zu denken, selber miteinander. Und so gibt's ja auf der einen Seite tatsächlich die große Kunst, die großen Köche als wirklich große Künstler. Aber gleichzeitig ist doch Kochen, wenn man es wieder entdecken würde in seiner Vielgestaltigkeit und es eben nicht nur für Instagram ist, sondern wirklich als Ausbildung von Geschmack und Essen, doch total spannend, selbstbewusst Dinge miteinander zu kombinieren und zu merken, ich habe eine eigene Idee, einen eigenen Geschmack, ich probiere was aus. Das könnte doch auch ein neues Selbstbewusstsein
bringen.
Aber
das muss man natürlich auch erlernen. Und in Frankreich ist das zum Beispiel eher möglich als in Deutschland, weil die in Frankreich eben diese Woche des Geschmacks haben, ne? Und diese Woche des Geschmacks, da probieren Kinder alles Mögliche aus, ne? Für Kosten, irgendwelche ungewöhnlichen Apfelsorten oder machen eine Blindverkostung, solche Dinge. Denn kreativ sein, das ist ja nicht einfach nur etwas, was du einfach so hast, ohne Kenntnis. Du musst natürlich erstmal, also finde ich, möglichst viel kennen, damit du selbst was kreieren kannst, ne? Obwohl du dann nicht so leicht diesen Kick hast, wow, ist ja genial, was ich gerade gedacht habe oder so, ne?
Und damit hast du eigentlich schon auch unsere letzte Frage, die wir immer so stellen, beantwortet oder angerissen, nämlich wie trainierst du deinen Fantasiemuskel? Aber mich würde explizit interessieren, wie trainierst du vielleicht auch deinen Geschmacksmuskel? Bist du jeden Tag selbst am Kreieren? Triffst du dich zum Kochen? Wie trainierst du sowohl Fantasie als auch Geschmack? Oder Kulinarik sozusagen.
No sports, würde ich da jetzt am liebsten sagen. Aber nein, also jetzt mal Scherz beiseite. Durch ein Anstacheln des Widerspruchsgeistes. Und zwar permanent eigentlich. Und das wiederum, das ist eher ein Reflex bei mir inzwischen als ein Training. Also, und wenn du, es gibt eigentlich fast nichts Stimulierenderes als ein schönes Nein. Aber bei diesem Nein darf es eben nicht bleiben, sondern du musst eben dein eigenes Gedankengebäude errichten. Und wenn das dann aus Mandelbiskuit und Vanillecreme besteht, umso besser. Ja, also nein, es ist natürlich nicht so, dass ich täglich jetzt sage, so, heute verkoste ich mal dies und das, um meinen Geschmacksmuskel zu trainieren oder meine Fantasie. Das ist schon eine Frage zwischen Lust und Disziplin. Und wenn das beides im Einklang ist, umso besser.
Anstacheln des Widerspruchsgeistes. Kannst du es noch? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Das liegt wahrscheinlich an meiner Vergangenheit, die ja auch ein bisschen sehr vom Punk geprägt ist.
Jetzt wird's spannend.
Raw Power. Na, Iggy Pop natürlich, ne? Also Raw Power. Und das ist schon so, dass wir wirklich da so in meiner Jugend immer so auf erstmal Gegnerschaft, ne? Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine schöne Einübung in die Dialektik. Also immer sich in Widerspruch auch zu sich selbst zu befinden und das zu überprüfen und zu schauen, nee, da liegst du doch. Und dann öffnet sich ja da auch so ein kleines Fensterchen für die anderen, wo die mal reinlogen können oder gucken können, was können wir jetzt gemeinsam weitermachen, ne?
Also der Widerspruch auch zu sich selbst. Mhm. Ja, ein tolles Gespräch. 40 Minuten sind schon wieder um. Wir bedanken uns ganz herzlich, Ute, dass du heute hier warst und einen Einblick in die Kulinarik und das Kochen als Kunst gegeben hast, auch in die transformative Kraft. Und
ich danke euch ganz herzlich.
Danke.
Dankeschön.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.